Dein Wort ist wie ein Hammer. Da denke ich so an einen Schmied. Ich habe mal als junger Mann in meiner Lehrausbildung ganz kurz in einer Schmiede gearbeitet und habe ein Vierkant geschmiedet mit Spitze. Kleinigkeit nur, aber da musste man den Hammer richtig gebrauchen. Und der war schwer und hart. Und so kann auch Gottes Wort tatsächlich schwer und hart sein. Und wenn wir heute wieder in Gottes Wort hineinschauen wollen, dann muss ich euch warnen. Das ist keine Leichtigkeit. Das ist kein so da oben hingesagtes Wort. Das ist wirklich ein Hammer. Und ich habe kein Recht, vor diesen Hammer einen Schaumgummi zu bauen, sondern das Wort soll so wirken und uns so formen, wie Gott das möchte. Deswegen ermutige ich euch, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, macht eure Herzen auf und lasst das Wort in euer Herz fallen. Für die heutige Verkündigung setze ich fort im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, die Verse 9 und 10. Und zur Schriftlesung bitte ich aus Ehrfurcht vor Gottes Wort aufzustehen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hab Dank, lieber Vater im Himmel, dass du uns dieses wunderbare, großartige Wort schenkst. Hab Dank, dass wir uns deinem Wort auch öffnen dürfen, dass wir unser Herzen frei machen können von allen ablenkenden Gedanken und von aller Ablehnung und dass wir dir Raum geben, dass du in uns wirken kannst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, dass wir hier so in der Gemeinde zusammenkommen dürfen, um auf deine Worte zu hören, um auf deinen Geist zu achten. Und wir denken jetzt auch besonders an die, die schwere Not haben. Wir legen dir unsere Schwester Renate hin im Krankenhaus. Herr, sei ihr gnädig. Segne die Ärzte und die Schwestern und die Helfer. Und tu ihr Wohl. Und gib ihr Frieden. Und soweit es deinem Willen und Weg entspricht, kannst du ihr auch Heilung schenken. Und darum möchten wir dich jetzt bitten. Wir bitten dich auch für unseren Bruder Paul Rüdiger, dass du auch ihn segnest, auch in seiner Not mit dem Hautausschlag, dass du hilfst, Herr, dass du auch da Linderung gibst und Heilung und ihn auch im neuen Lebensjahr segnest. Und so wollen wir uns dir jetzt aussetzen, lieber Herr, und so wollen wir auf dich hören, was du uns zu sagen hast. Durch dein kostbares Wort. Bitte segne uns und segne alle, die zuhören. Amen. Wir nehmen Platz. In der vorigen Predigt haben wir, ich weiß nicht, wer sich noch daran entsinnen kann, von dem kostbaren Eckstein gesprochen. Von dem Stein, der für die Gläubigen die Grundlage ist, der Eckstein, der Grundstein, der Richtstein. Aber für die Ungläubigen, für die Gottlosen, ist er der Stein des Anstoßes, der Stein, der Fels des Ärgernisses. An Christus und seinem Wort kann man sich wirklich ärgern und Anstoß nehmen. Und man kann diesen Stein verwerfen. Aber wir, die wir auf Gott hören wollen, die wir seine Kinder sind, wir erkennen in Christus den kostbaren Eckstein. Da haben wir gesprochen von Glaube und von Unglaube, von Gehorsam und von Ungehorsam. Weil Gott uns in seiner Gnade erwählt hat, werden wir errettet. Wegen unserer Sünde werden wir verworfen. Niemand von uns ist deshalb erwählt, weil er glaubte, sondern jeder von uns glaubt, weil er dazu erwählt war. Niemand strauchelt im Unglauben, weil er dazu bestimmt ist, sondern er ist dazu bestimmt zu straucheln, weil er im Unglauben verharrt. Der Mensch in seinem sündigen Denken dreht das gern um. Er schreibt es dem guten Willen des Menschen zu, wenn er errettet wird, und seinen guten Taten. Und er schreibt es der Willkür Gottes zu, wenn der Mensch verdammt wird. Das lehrt uns Gottes Wort nicht. Glaube und Gehorsam folgt immer der Erwählung und ist eine Einheit mit ihr. Unglaube und Ungehorsam hat immer Verwerfung zur Folge und gehört zusammen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt uns der Apostel Paulus, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Deutlicher und klarer kann Gottes erklärter Wille nicht ausgedrückt werden. Damit dieser sein Wille auch wirklich für alle Menschen geschehen kann, hat er den allerhöchsten Preis bezahlt. Das Leiden und Sterben seines einzig einen Sohnes, Jesus Christus. Für den Menschen, der mit einem bußfertigen Herzen zum Kreuz kommt, vor Golgatha steht, bleiben auch keine wesentlichen Fragen mehr offen. Die Sünden sind vergeben, und Herz und Sinn erkennt voller Freude, was wir hier in Vers 9 gelesen haben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Vier ganz großartige, wunderbare Wahrheiten. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Petrus bezieht sich hier ganz eindeutig auf 2. Mose 19, die Verse 4 bis 6. Da steht: Und ihr sollt mir aus allen Völkern mein Eigentum sein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das galt damals dem erwählten Volk Israel. Israel und die Gemeinde sind gleichermaßen berufen, ein Segen für diese Welt zu sein und als besonderes Eigentum Gottes sein Werk zu tun. Israel hat im Ungehorsam versagt. Israel hat das Reich Gottes verworfen und den von Gott gesandten Messias, den Erlöser, ans Kreuz genagelt. Und so erwählte sich Gott, der Herr, seine Gemeinde. Aus Israel und den Nationen. Und Gott, der Herr, vollendet seine Gemeinde in der Entrückung, die noch kommen wird, ins Vaterhaus, ins himmlische Jerusalem. Und dann wird das Volk Israel durch die große Trübsal gehen, gerichtet werden und gereinigt werden. Und sie werden in Jesus Christus ihren Messias erkennen. Und sie werden als ein heiliger Überrest des Volkes Israel das große Missionsvolk der Welt werden. Und wie die Schrift es sagt, das Haupt der Nationen. Und sie werden das tausendjährige Friedensreich Gottes in der Wiederherstellung der Schöpfung gestalten. Aber von Pfingsten bis zur Entrückung ist die Gemeinde Jesu Christi aus Israel und den Nationen das auserwählte Geschlecht, so wie es hier steht. Und diese Auserwählung wird auch hier im Vers 9 bereits von Petrus zum zweiten Mal genannt. Das erste Mal in Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und dort steht Auserwählung zum Gehorsam. Wir erkennen Auserwählung zum Gehorsam und Auserwählung zum königlichen Priestertum gehören untrennbar zusammen. Gehorsam und königliches Priestertum sind eine geistliche Einheit. Es gibt keinen königlichen Priester, der dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist nicht gehorsam ist. Weil wir uns unter Gottes mächtiger Hand im Gehorsam demütigen. Deswegen wird uns der Herr zu seiner Zeit erhöhen und zu Königen und Priestern machen. Und so sagt es Petrus auch im 5. Kapitel dieses Briefes, im Vers 6. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und Gottes Wort sagt auch im 2. Kapitel, Vers 16, weil wir uns jetzt als seine Diener sehen, wird er uns zu Königen machen. Und die Lehre der Bibel ist ganz klar. Königliches Herrschen folgt auf demütiges Dienen. Nur wer bereit ist, hier auf dieser Erde seinen Dienst demütig unter der Hand Gottes zu tun, nur der wird erhöht zu einem königlichen Priester. Eine heilige Nation. Die Christen leben unter den Völkern und sind doch ein geistliches Volk, eine heilige Nation, wie es hier steht, weil sie dem allein heiligen Gott gehören, seinen Namen tragen und ihm zugehörig sind. Denn der Name Christ heißt nichts anderes als Christus. Ist nur die griechische Endung, us. Christ ist dasselbe wie Christus. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 18 zum Vater: Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Die Gemeinde, der Christ, die Gläubigen sind genauso in die Welt gesandt, wie der Vater seinen Sohn gesandt hat. Eine wunderbare, großartige, herrliche Wahrheit. Es gibt nichts Größeres, als Christ in dieser Welt zu leben, Gott zu vertreten, sein Reich zu bauen, seinem Willen zu leben, ihm wohlgefällig zu sein, ihm zu gehorchen. Jesus Christus so zu dienen, genauso wie er dem Vater gedient hat. Eine Priesterschaft für diese Welt. Das ist Stand und Aufgabe und Berufung der Gemeinde. Das muss uns nur immer wieder neu bewusst werden. Wir sind berufen, in dieser Welt Gottes Absichten zu verkündigen und seinem Willen entsprechend zu leben. Nicht mehr wie die Gottlosen, wie die Heiden, nicht mehr wie die Menschen, die ihren eigenen Ideen und Ambitionen folgen. Wir sind dem Herrn geweiht und daher nicht mehr dieser Welt gleichgestellt. Und deshalb sagt Petrus im 1. Kapitel, im 14. Vers: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht mehr den Begierden dieser Welt an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Stattdessen erkennen wir jetzt, nachdem wir Gottes Eigentum geworden sind, was Römer 12, Vers 2 sagt: Was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das sollen wir vertreten und leben und reden. Und das gilt für alles, was unser Leben ausmacht. Für das Eheleben genauso wie das Familienleben. Für die Gemeinde genauso wie für den Beruf. Für die Nachbarschaft. Für die Menschen, die ich kenne und denen ich begegne. Für die Freizeit und den Urlaub. Für Essen und Trinken. Auch für Genussmittel. Auch für Gesundheitswesen. Auch für Kindererziehung, für Schule und so weiter. Alle Lebensbereiche, in denen wir sind, sollen davon geprägt sein, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene zu vertreten. In allem soll bei uns Christen der heilige Wille Gottes offenbar sein, weil wir ihm und nur und alleine ihm gehören und gern und willig seinen Willen auch tun. Wenn wir das konsequent umsetzen, dann werden wir von dieser Welt sowieso, aber auch von unechten und abgefallenen sogenannten Christen scharf kritisiert werden. Da sind Begriffe im Umlauf wie Fundamentalisten, überdrehte Fromme, ewiggestrige, engstirnige Extremisten, einfältige Spinner. So werden die genannt, die noch Gottes Wort für den Maßstab aller Werte und Dinge halten und das auch offen sagen und danach leben. Aber wer es wagt, sich auf das auf sich zu nehmen und um des Gehorsams Christi willen das Kreuz zu tragen, steht in einer Linie mit dem Apostel Paulus, der in Galater 1, Vers 10 sagt: Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich noch Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn uns das bewegt, Menschen zu gefallen, in erster Linie, wenn unsere Gottesdienste in erster Linie besucherfreundlich sein sollen und nicht mehr die Ehre Gottes und die Verherrlichung seines Namens an erster Stelle steht, dann sind wir schon dabei, uns von der Botschaft des Evangeliums wegzubewegen. Menschen zu gefallen ist nicht das erste Ziel eines Gottesdienstes, sondern Gottes Namen zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben und sein Wort zu verkündigen. An diesem Wort, an dem Wort Gottes, müssen wir alle unsere Einstellungen, Haltungen und Meinungen prüfen. Und wenn wir das wirklich und ohne Vorbehalt im Angesicht Gottes und mit der Hilfe seines guten Heiligen Geistes tun, wird Gottes heilende Wahrheit unseren Glauben reinigen, tiefe und echte Freude schenken und uns zu lebendigen und fröhlichen Zeugen seiner Erlösung machen. Und das und nur das wirkt attraktiv und vorbildlich auf die Menschen, die wir hier zu Gast haben. Wenn wir fröhliche Christen sind, wenn wir Gottes Ehre im Vordergrund sehen und wenn wir uns in großer Liebe und in großer Hingabe für unseren Nächsten einsetzen. Denn wir gehören nicht mehr uns selbst. Und wir sind auch nicht hier, um uns selbst zu feiern, sondern wir sind ein Volk zum Besitztum. Christus hat uns mit seinem Blut erkauft und er hat den allerhöchsten Preis bezahlt, den man nur bezahlen kann. Und weil wir ihm und ihm allein gehören, haben wir die herrliche Freiheit der Kinder Gottes und dürfen uns die jüngeren Brüder und Schwestern unseres Herrn Jesus Christus nennen. Das hat er übrigens selbst gesagt. Und das steht auch in Römer 8, 21. wer das nachlesen will, und Hebräer 2, Vers 11. Niemand anderes kann einen Besitzanspruch auf dieses heilige Volk Gottes erheben, als allein Gott der Herr. Auch nicht für sich selbst ist dieses Eigentumsvolk da, sondern nur für Gott. Titus 2, Vers 14 sagt Paulus: Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Und zu diesen guten Werken gehört auch, dass wir die Machttaten oder die Fähigkeiten oder die Vollkommenheiten oder die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Wir sind wiedergeboren, um Priester zu sein. Wir wachsen durch Gottes Wort und seinen Heiligen Geist. Und wir treten im geistlichen Haus, so wie wir jetzt hier zum Beispiel versammelt sind, vor Gottes Angesicht. Und sind wir in seine Gegenwart getreten, dann gehen wir auch hinaus und verkündigen unseren Mitmenschen die Wesenheiten, die Taten und die Tugenden unseres Heilandgottes. Haben wir nicht regelmäßig Umgang mit Gott, haben wir den Menschen auch nichts zu sagen. Statt des Evangeliums der Erlösung durch Jesus Christus wird das, was wir zu sagen haben, nur eine ganz magere Gesellschaftslehre sein oder eine fromme Philosophie oder sogar ein falsches Evangelium, wie es zum Beispiel von Joyce Meyer und Dr. Johannes Hartl gepredigt wird. Ich will darauf hier nicht näher eingehen, aber das sind auch nur Beispiele. Und sie haben viel Zulauf. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4 steht: Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Lieben Geschwister, in dieser Zeit sind wir mittendrin. Darauf brauchen wir nicht mehr zu warten. Geben wir sorgsam Acht darauf, dass wir nicht auch verführt werden. Jesus, unser Herr Christus, sagt in Matthäus 24, es werden falsche Christus auftreten, falsche Propheten, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und die Auserwählten sind wir als seine Kinder. Bleiben wir am Wort Gottes und weisen wir auch alle fromme und moderne Bibelkritik zurück. Dann und nur dann verkündigen wir die Schönheit, die Macht, die Gnade und die Gerechtigkeit unseres Retters Jesus Christus und das, was er gestiftet hat, seine Erlösungsbotschaft. Tun wir es nicht, müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob wir überhaupt als Priester Gottes geboren sind Und wenn wir es sind, ob wir im Glauben gewachsen sind. Wenn wir nicht die Tugenden Gottes leben und verkündigen, der uns aus der Finsternis der Welt in das Licht seiner Gegenwart gerufen hat, dann müssen wir schlussfolgern, dass wir nie wirklich in Gottes Licht getreten sind. Das ist eine ganz ernste Frage, die sich jeder in der Gegenwart Gottes und im Gebet selbst beantworten muss. Jakobus besteht darauf im Kapitel 2. Zeige mir deinen Glauben. Petrus sagt, beweise deine Erwählung und Berufung vor den Augen der Geschwister und der Heiden. 2. Petrus 1, Vers 10. Und der Hebräerbriefschreiber will unsere Standfestigkeit bis ans Ende sehen. Hebräer 3, Vers 14. Und der Herr Jesus sagt selbst in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, in meinem Evangelium, so wie wir es in der Bibel überliefert bekommen haben, so werdet ihr wahrhaft meine Jünger sein. Das heißt, für die Wahrheit ein lebendiges Zeugnis sein. Da sollen wir und da müssen wir uns prüfen. Und ihr wisst, wie das mit Prüfungen ist. Man kann sie bestehen und man kann auch durchfallen. Aber fallen wir durch vor unserem eigenen Gewissen und vor Gottes Wort, dann ist es höchste Zeit zur Buße. Damit aber Gottes Licht in uns leuchtet und uns erleuchtet und seine Barmherzigkeit uns rettet aus gottlosen Heiden, geliebte Kinder Gottes macht, und wir das auch bleiben bis zur Vollendung. Dazu segne uns Gott, der Herr, und sein Heiliger Geist auch diese Botschaft. Ich möchte abschließen mit einem Liedvers, den uns Philipp Friedrich Hiller überliefert hat, der eigentlich das nochmal zusammenfasst und ausdrückt. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Wenn wir das mit vollem Herzen und ganzer Hingabe singen, ihr Lieben, dann wird auch dieses Hammerwort von heute nicht verletzen, sondern uns ermutigen, uns neu dem Anspruch Gottes zu stellen, Diener zu sein, um einmal mit ihm als königliche Priester auch zu herrschen und jetzt schon priesterlich zu dienen, so wie es ihm gefällt. Dazu segne uns der Herr und ermutige uns, auch dabei zu bleiben und uns nicht abirren zu lassen, zu verführen lassen von den Geistern dieser Zeit. Amen.